Guten Morgen. Als erstes, wir haben, vielen Dank, ein echtes Kalahar-Spiel, also fast echtes Kalahar-Spiel. Das kann man sehr schlecht zeigen, ohne hier eine Riesenschweinerei zu bauen. Deswegen gucken Sie sich das in der Pause vielleicht an. Und zwar ist es kein ganz echtes Kalahar-Spiel, weil eigentlich müssten diese hier vereinigt sein, weil das ist weil das die jeweiligen, wie nennt man die?
Die nennt man ja eigentlich Kalahar.
Also diese beiden da, ja, wo man seine eigenen Steinchen reinschmeißt letztlich.
Das ist eigentlich ein Gartenwort oder so ähnlich, also ist irgendwie so eine Abwandlung. Bisschen anders.
Genau, also es ist tatsächlich eines der ältesten Spiele der Menschheit. Insofern kann man sich vorstellen, dass man in den 4000 Jahren oder 5000 Jahren, in denen das bereits gespielt wird, dass die Leute da auf viele Ideen gekommen sind. Und aber im Prinzip geht es um in etwa so etwas. Gut, und man kann auch prima Kalahar damit spielen, wenn man die beiden letzten Dinger da einfach virtuell vereinigt. Gut. Des Weiteren hatten wir uns, sind wir längst jenseits Gameplay und hatten uns mit Logik beschäftigt und hatten uns insbesondere Tableau- und Resolutionskalküle angeguckt. Heute ist irgendwie der Plan, dass wir im Wesentlichen Vollständigkeit von einem dieser beiden uns angucken. Es ging dabei bei den Tableaus, ging es im Wesentlichen darum, dass wir einen Testkalkül haben, einen Kalkül, in dem wir die Allgemeingültigkeit einer Formel zeigen, indem wir nach dem Unerfüllbarkeitstheorem die Unerfüllbarkeit ihrer Negation testen. Deswegen Testkalkül. Und wir verwenden eine spezielle Ausprägung dieses Testkalküls, indem wir nämlich gelabelte Formeln verwenden, indem wir nämlich jeweils eine Formel mit ihrem intendierten Wahrheitswert labeln. Und deswegen haben wir sowas von der Bauart P und Q true oder so etwas, ja, oder P false. Andere Arten, das aufzuschreiben, sind eben, indem man einfach hier sagt, einfach P und Q und hier nicht P. Ja, dann kann man sagen, Aussagenvariablen und ihre Negationen sind Literale, während wir hier Aussagenvariablen mit Label Literale nennen. Das ist Jacke wie Hose im Prinzip und ich persönlich finde dieses hier ein bisschen schöner und mache das deswegen so. Okay, wie funktioniert also Tableaus? Im Wesentlichen dekorieren wir die Formel, die wir haben, mit einem False, analysieren sie mit 5 Regeln in so einem Baum und zwar so lange, bis es saturiert ist. Das heißt, wir können nichts mehr, keine Regel anwenden, die uns neues Zeugs gibt. Und dann gucken wir nach, ob jeder dieser Äste geschlossen ist. Und schließen tun wir die, indem wir elementare Widersprüche finden. Ja? Jeder Ast in diesem Tableau entspricht einer Variablenbelegung. Und wenn er geschlossen ist, kann es keine Variablenbelegung geben. In diesem Fall nämlich, weil P nicht gleichzeitig falsch und wahr machen kann. Und also jetzt versuchen, und der Trick an der ganzen Sache ist, wir versuchen Belegungen zu finden, die dieses Ding hier falsch macht, scheitern grandios. Und wenn wir daran scheitern, es ist falsch zu machen, muss es wohl für alle Belegungen wahr sein. Das ist die Idee eines Testkalküls. Nun kann man sich fragen, was machen eigentlich Menschen? Und wenn wir gesagt haben, beweisen Sie bitte, laber die Schwall, irgendwas, dann kommt sicherlich kein Tableau, typischerweise. Deswegen möchte ich einen Nicht-Test-Kalkül noch eben einführen. Den sollten die meisten von Ihnen schon gesehen haben. Das ist der Kalkül des natürlichen Schließens. Der ist auch schon 80 Jahre alt. Und der ist dafür gemacht, nachzuspüren, wie Menschen Schlüsse ziehen und Begründungen machen. Ja? Und die machen das garantiert nicht mit einem Testkalkül. Und herauskommt ein Kalkül dieser Bauart, der vorwärts schließt. Wir haben Axiome, in diesem Fall genau eins, nämlich das Tertium non datur, A oder nicht A. Und wir schließen vorwärts, zum Beispiel wenn wir schon erschlossen haben, A impliziert B, und wir haben außerdem erschlossen A, dann können wir daraus B folgern, den sogenannten Modus Ponens, oder aber, und das ist das Charakteristische an diesem Kalkül, wir nennen diese Regel auch Implikationselimination, ja, weil wir haben hier oben eine Implikation und unten nicht. Okay? Desgleichen haben wir und Elimination aus A und B können wir A schließen, aus A und B können wir weiterhin auch B schließen. Ja, das eliminiert das und. Und wir haben und Einfügung, Führung, wenn wir A und B getrennt erschlossen haben, können wir auch A und B erschließen. Weiterhin gibt es, und das ist vielleicht die ganz charakteristische Regel des ND-Kalküls, man kann sich immer fragen, und wenn man so Kalküle sieht, sollte man sie immer rückwärts lesen. Man sollte immer sehen, man sollte sich immer fragen, wie könnte es denn sein, zumindest bei den Einführungsregeln, wie kann ich denn A impliziert B folgern? Ja? Und wenn Sie sich mal überlegen, wie würden Sie denn A impliziert B schließen? Ja, und sowas wie, wenn es regnet, ist die Straße nass. Ja. Was man dann typischerweise macht, ist, dass man sagt, nehmen wir doch mal an, dass es regnet. Und dann macht man irgendwelche Sachen aufbauend auf diese Hypothese. Und dann irgendwann hat man, die Straße ist nass, erschlossen. Ja, wenn es regnet, kommt Wasser vom Himmel. Und wenn Wasser auf Straße trifft, dann sagt man, dass die Straße nass ist, irgendwie sowas, so eine Argumentation. Und dann geht man einen Schritt zurück und sagt, wir haben das angenommen und haben dieses erschlossen. Wir haben A angenommen, wir haben B erschlossen, also gilt A impliziert B. Und genau das macht dieses Ding, diese Regel auch. Die sagt, A impliziert B können wir schließen, wenn wir unter der zusätzlichen lokalen Annahme A, hier steht, dies hier ist eine Abkürzung für irgendeinen Beweis, B erschließen. Okay. Und das führt natürlich eine Implikation ein. Das heißt, wir haben einen Kalkül, in dem wir lokal zusätzliche Hypothesen machen können. Und hierbei ist es wichtig, dass man aufpassen muss, dass das A nur in diesem Beweis benutzt wird. Ja? Man im Wesentlichen schmeißt man die Hypothese wieder weg und die wird hier drin gekapselt, die ist lokal. Wer von Ihnen hat denn schon den, nein, andersrum, wer hat den Kalkül des natürlichen Schließens noch nicht gesehen? Okay. Im Prinzip haben Sie den alle gesehen, denn das ist so, wie man argumentiert als Mensch. Oder zumindest, wie man mathematische Beweise bastelt. Gut, dieser Kalkül, Sie sehen schon, hat pro Junktor eine Einführungsregel, also eine oder mehr Einführungsregeln und eine oder mehr Regeln zur Elimination. Und wir haben ja noch mehr Junktoren. Bevor ich zu den anderen Junktoren komme, wollte ich ein Beispiel zeigen. Wenn wir also zeigen wollen, dass A und B folgt B und A gilt, was machen wir? Wir nehmen lokal an A und B, da oben ist es. Dann machen wir eine Und-Elimination rechts. Ist das denn richtig? Nein, das ist eine Und-Elimination links. Nee, stimmt gar nicht. Wir machen eine Und-Elimination rechts, das ist genau der Trick. Ja? Und schließen einerseits B, andererseits schließen wir A. Aus B und unabhängig davon A schließe ich B und A mit einer Und-Einführung. Und dann kann ich hier schließen, naja, ich habe A und B angenommen und habe B und A geschlossen. Also kann ich insgesamt A und B folgt B und A erschließen. Eine andere Formel, die man häufig betrachtet, ist das sogenannte K-Axiom. A impliziert B impliziert A. Ja, und Sie stellen sich hier bitte Klammern, hatten wir ja drüber geredet, Klammern vor rechts. Und was macht man da? Naja, das ist eine Implikation. Also nehmen wir lokal A an und zeigen B impliziert A. Naja, das ist wieder eine Implikation. Also nehmen wir B an. Und natürlich, wenn ich A und B angenommen habe, dann kann ich natürlich jederzeit A schließen. Trivial. Und dann kann ich hier in einem Einführungsschritt B impliziert A und in einem weiteren A impliziert B impliziert A. Der Trick an diesem Kalkül ist, dass man Projunktor Regeln hat. Und das ist ein typischer Kalkül, der ist dafür gebaut, dass man in ihm genug Platz hat, dass man ganz natürlich schließen kann. Deswegen hat er viele Regeln. Nicht wie ein Tableau-Kalkül, wo wir wenige Regeln haben wollen. Deduktionstheorem lasse ich kurz weg. Wir haben weitere Regeln. Ja? Wenn wir A wissen, können wir A oder B schließen. Und hier ist eine wunderbare Regel. Gucken Sie sich die mal an. Haben Sie sowas schon mal gesehen? In der freien Wildbahn? Bitte? Überlegen Sie sich mal. Sie haben ja alle schon Beweise gemacht. Oder gesehen. Das ist eine Fallunterscheidung. Ja? Wir wissen, dass alle natürlichen Zahlen gerade oder ungerade sind. Und wenn ich dann irgendwie beweisen will, dass der Mond aus grünem Käse ist oder irgendetwas, ja, was mache ich dann? Naja, weil ich ja weiß, dass natürliche Zahlen gerade oder ungerade sind, kann ich im Fall, dass sie gerade sind, annehmen, kann ich einen Fall machen, dass die natürlichen Zahlen gerade sind. In dem Fall zeige ich, dass der Mond aus grünem Käse gemacht ist. Ja? Und dann muss ich es im anderen Fall, nämlich dass ich ungerade natürliche Zahlen habe, muss ich das auch erschließen. Ja? Also das ist hier nichts anderes als eine Fallunterscheidung. Und wenn ich 7 Fälle habe, dann weiß ich A oder B oder C oder D oder E oder F. Ja? Und dann kann ich daraus das gleich weitermachen, indem ich das auch alles verschachtle. Gut. Ja, das ist nichts anderes als eine Oder-Eliminationsregel. Doppelte Negationen können wir eliminieren. Ich frage jetzt nochmal, hat jemand sowas schon mal gesehen? Genau, das ist ein Widerspruchsbeweis. Wir zeigen, dass nicht A gilt, indem wir A annehmen, und auf den Widerspruch kommen. Falsch rauskriegen. Ja? Und das ist genau, was wir in diesem Kalkül wollen. Die ganzen natürlichen Schlussregeln, deswegen auch der Name, Die ganzen natürlichen Schlussregeln wollen wir modellieren, so wie sie verwendet werden. Und ist es tatsächlich so, all die Beweise, wie Sie sie in Ihren Übungsaufgaben abgeben? Nee. Wie sie in den Übungsaufgaben erwünscht sind, kann man in dem Kalkül des natürlichen Schließens abbilden. Und die Beweise sind tatsächlich nur akzeptabel, wenn man sie in diesen Kalkül runterbrechen kann. Okay? In der Mathematikvorlesung, da lernt man beweisen, wie man in der Schule Geräteturnen gelernt hat. Ja, da turnt der Lehrer kurz vor und dann sagt er so, ja, so geht ein Fleckaufschwung. Ja? Und in der Mathematik ist das genauso. Da schreibt er einen Beweis an und irgendwann wird erwartet, dass man weiß, wie es geht. Und der andere didaktische Trick ist, dass man Beweise abgeben muss und immer wenn das kein Beweis ist, dann macht es so und dann irgendwann wissen die Leute, wie Beweisen geht. Hier sind die Regeln. Ja, das sind die Sachen, die man machen darf und sonst eigentlich nichts. Natürlich sind diese Beweise sehr viel detaillierter als das, was man sonst so macht. Aber wir werden Ihnen eine Möglichkeit zum Üben geben. Okay? Also wir haben Widerspruchsbeweise. Wie kann man das falsch tatsächlich hinkriegen? Naja, wenn man einen Widerspruchsbeweis hat, kriegt man einen falsch. Und dann gibt es noch die Falschelimination, eine Regel, die sagt, na, wenn wir einen Widerspruch gekriegt haben, dann folgt daraus alles. Ja? Denn wenn wir falsch abgeleitet haben, dann heißt das ja, dass falsch allgemeingültig ist. Naja, und wenn falsch allgemeingültig, als der Junktor falsch allgemeingültig ist, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen falsch und wahr. Ja? Und dann ist alles wahr. Zack, wunderbar, kein Problem. Okay, das ist der Kalkül des natürlichen Schließens. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, Freitag vor einer Woche hatte ich dieses Bild, wo man vorwärts beweisen sollte. Ja. Das ist genau das, was dieser Kalkül tut. Ja, wir haben ein Axiom und dann beweisen wir Plätscher die Plätscher vor uns hin. Dies hier ist kein Testkalkül, sondern ein positiver Kalkül und das ist das, was wir machen. Der zweite Grund, warum ich diesen Kalkül einführe, ist natürlich, dass wir Ihnen dann, wenn wir jetzt den Vollständigkeitsbeweis heute durchgekriegt haben, die Methode, dass wir die dann Ihnen als einen Vollständigkeitsbeweis hierfür als Hausaufgabe geben können. Gut. So. Analytische Tableaus. Einfach nur, um zu gucken, wie anders die Beweise hier sind. Ja. Und hier sind die Regeln. Sie haben auch so einen zentralen Strich mit Sachen drüber und Sachen drunter. Aber dieses hier sind Tableau-Erweiterungsregeln, ja. Und es geht hier um ein Testkalkül. Aber ansonsten ist der Kalkül ähnlich. Und wir haben dann uns Beispiele angeguckt. Wir haben uns weiterhin angeguckt, dass wir Tableau-Kalküle verbessern können, indem wir abgeleitete Regeln einführen, so dass wir die Menge der ableitbaren Theoreme, der beweisbaren Theoreme nicht ändern, aber die Beweise kürzer machen können und sind dann in die Diskussion der Eigenschaften dieses Kalküls eingestiegen, haben uns die Korrektheit angeguckt. Korrektheit als etwas relativ Einfaches. Korrektheit hat den großen Vorteil, wir haben ein Tableau, ja, mit A falsch an der an der Spitze und wollen nur zeigen, dass A allgemeingültig ist. Und wir können das tun, indem wir eine Induktion machen, im Wesentlichen über den Aufbau dieses Beweises. Ja, ein Baum ist eine wunderbare induktive Struktur. Die kann man in dem Vollständigkeitsbeweis auseinandernehmen und man muss nur für jede Regel zeigen, das ist der Basisfall, also das ist der Schrittfall für die Induktion, dass sie erfüllbarkeitserhaltend ist und da geht man die Regel halt einfach durch und das ist nahezu trivial. Ja, wir haben uns Termination ein bisschen länger angeguckt und haben uns dann einen weiteren Kalkül angeguckt, die Resolution als einen Kalkül, der sich an der konjunktiven Normalform orientiert. Und da ist es im Wesentlichen so, dass dieser Kalkül aus zwei Teilen besteht. Einmal einem Kalkül, der die konjunktive Normalform herstellt und dann ein Resolutionskalkül, wo haben wir den? Nein. Die einfach resolviert, zum Beispiel hier können wir zwischen R falsch und R wahr resolvieren und kriegen eine neue Klausel, die gerade der Rest ist. Hier ist sie, dann können wir weiter resolvieren. Richtig. Dann können wir hier dieses P falsch mit diesem P true resolvieren, kriegen Q falsch und haben dann hier ein P true als Klausel, ein P false als Klausel, resolvieren, haben keinen Rest, kriegen die ihre Klausel und das ist ein Resolutionsbeweis. Ja. Auch hier ist der Trick, dass wir immer alles kleiner machen. Wir versuchen kurze Klauseln rauszukriegen. Deswegen resolvieren wir auch mit einer Klausel. Einer Klauseln sind wunderbar. Warum? Weil einer Klauseln, wenn ich mit denen resolviere, wird meine Klausel kürzer. Ja? Ich habe eine Dreierklausel, ich resolviere sie mit einer Einerklausel, ich kriege eine Zweierklausel. Okay? Das reicht nicht immer, aber in sehr, sehr vielen Fällen reicht das und das werden wir uns für dieses DPLL-Verfahren, was wir als nächstes kriegen, auch angucken. Gut. Also, wir haben jetzt schon drei Kalküle für die Aussagenlogik und interessieren uns natürlich in jedem Fall für Korrektheit und Vollständigkeit. Korrektheit ist immer relativ einfach, weil da haben wir ein Objekt, einen Beweis, können über den Induktion machen, während die Vollständigkeit sehr viel schwieriger ist. Und deswegen werden wir uns da ein spezielle Methode angucken, die wir kurz angerissen hatten. Das ist diese Methode der Modellexistenz oder der abstrakten Konsistenz. Und die Idee hierbei ist, dass wir uns ein Tool schaffen, einen Modellexistenzsatz, der es dann hinterher erlaubt, Vollständigkeitsaussagen einfach zu machen. Und das macht man, indem man diese Idee der abstrakten Konsistenz einführt. Das ist zu lesen als eine Menge von hinreichenden Bedingungen an einen Kalkül, so dass es Modelle gibt und die Modelle werden wiederum die Rolle spielen, dass wir Vollständigkeit zeigen können. Das machen wir folgendermaßen, wenn wir einen Kalkül C haben. Und dann zeigen wir, dass die Menge oder die Familie aller C-konsistenten Formelmengen, das muss man jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist genau das, die Objekte, über die wir sprechen werden. Wir werden sagen, wenn Phi C-konsistent ist, also wenn es keinen Widerspruch gibt, der ableitbar ist aus Phi, dann ist Phi abstrakt konsistent. Wir haben den Modell Existenzsatz, der sagt, wenn Phi abstrakt konsistent ist, dann ist Phi erfüllbar. Und jetzt spielen wir mit Negationen, ja? Nämlich, und das ist die Haupttechnik, die wir hier anwenden, die Kontraposition. Wir wissen, dass wenn A folgt B gilt, dann ist das äquivalent mit B folgt A. Natürlich nicht, sondern mit nicht B folgt nicht A. Okay? Das ist jetzt, was Sie sich immer im Kopf halten sollten. Für Vollständigkeit wollen wir ja wissen, dass wenn, jetzt im Testkalkülfall, da ist es einfach, wenn wir einen unerfüllbaren Satz haben, dann gibt es einen Widerspruchsbeweis. Kontrapositiv ist äquivalent. Ja. Wenn wir einen Widerspruch haben, nee, falsch. Wenn wir keinen Widerspruch haben, also keinen Widerspruchsbeweis haben, dann gibt es ein Modell. Ja? Das ist, was wir hier machen. Vollständigkeit sagt uns, wenn wir Unerfüllbarkeit haben, finden wir einen Widerspruch. Und das Kontrapositive ist, wenn wir keinen Widerspruch finden können, gibt es ein Modell. Und dafür haben wir einen Satz, da ist er. Modellexistenzsatz. Dieser Satz sagt uns, es reicht abstrakte Konsistenz von den unwiderlegbaren Formelmengen uns zu schnappen. Das ist das Tool. Und dieses hier ist leicht. So leicht, dass ich das als Übungsaufgabe geben werde. Das da ist schwer. Okay? Deswegen zeige ich Ihnen das. Das ist so schwer, dass ich mir nicht ganz klar bin, ob wir es heute noch ganz durchkriegen werden. Aber wir werden es versuchen. Also, schnallen Sie sich an. Ja. Als Hintergrund, einfach als Begriffsklärung, wenn wir einen Kalkül C haben, dann nennen wir eine Formelmenge Phi widerlegbar, wenn es eine Formel gibt, die ich ableiten kann aus Phi und wo ihre Negation auch ableiten kann. Ja, das ist wenn ich einen Widerspruch ableitbar, also das heißt widerlegbar. Es gibt noch eine andere Sache, und bitte denken Sie an den Kalkül des natürlichen Schließens, wo wir ja die Eigenschaft hatten, wenn wir einen Widerspruch hatten, konnten wir falsch daraus ableiten, und aus falsch kann man alles ableiten. Ja, es gibt eine andere Möglichkeit, im Wesentlichen das Gleiche zu definieren, nämlich Konsistenz. Konsistenz heißt gerade, es gibt etwas, eine Formel, eine reicht, die ich nicht ableiten kann. Im Kalkül des natürlichen Schließens ist das dasselbe. Und es stellt sich heraus, dass in eigentlich allen Kalkülen, die uns interessieren, und wir nennen solche Kalküle vernünftige Kalküle, in allen vernünftigen Kalkülen, sind diese beiden Sachen gleich. Also wir werden mit Widerlegbarkeit und Konsistenz werden wir spielen. Ja? Und natürlich gibt es unvernünftige Kalküle, zum Beispiel den leeren Kalkül, mein Lieblingsbeispiel. Ja? In denen ist es nicht dasselbe. Aber man kann sogar sagen, was ein vernünftiger Kalkül ist, der muss Implikationselimination und Konjunktionseinführung muss er haben, im Wesentlichen als ableitbare Regeln. Und A und nicht A folgt B muss ein Theorem sein. Ja. Der Kalkül des natürlichen Schließens, den wir eben gesehen haben, ist ein vernünftiger Kalkül, der Tableau-Kalkül ist vernünftig und der Resolutionskalkül ist auch vernünftig. So, jetzt kommt der Beweis. Was wir als erstes machen, ist, dass wir eine Menge von Eigenschaften an Familien von Formelmengen definieren, die wir abstrakte Konsistenz nennen. Das ist eine abstrakte Form von Konsistenz und Konsistenz ist tatsächlich eine abstrakte Konsistenzklasse. Ja, was machen wir? Wir verlangen als erstes, dass diese Familie von Mengen, das ist nichts anderes als eine Menge von Mengen, aber ich sage lieber Familie, weil ich die beiden Ebenen trennen will. Eine Familie von Mengen ist abgeschlossen unter Teilmengen, wenn in diesem Fall Phi drin ist, dann sind alle die Teilmengen von Phi auch drin. Ja? Zum Beispiel, wir haben hier ein Beispiel, da habe ich die Menge P oder Q und Co. Dann ist P oder Q die eine Menge, Q und die leere Mengen, alle Teilmengen davon sind drin. Ja? Dann werden wir brauchen wir eine neue Notation, weil es sonst zu schwierig ist, das aufzuschreiben. Phi Stern A ist gerade Phi mit A dabei. Und wir sagen, eine Familie Nabla von Mengen, von Formelmengen, die nennen wir eine abstrakte Konsistenzklasse, wenn sie abgeschlossen unter Teilmengen ist und für jedes Element Phi Formelmenge in Nabla die folgenden vier Eigenschaften gelten. Die eine ist, dass ich in der Formelmenge keine elementaren Widersprüche haben darf. Ja? P und nicht P, wobei P eine Aussagenvariable ist. Und die letzten drei sind von der Form, wenn ich ein Phi in Nabla habe und Phi hat eine bestimmte Formel, dann kann ich Phi erweitern, ohne aus Nabla rauszufallen. Ja, also wenn ich nicht A in Phi habe, dann kann ich Phi um A erweitern und bleib immer noch in Nabla. Wenn ich A oder B in Phi habe, dann kann ich Phi mit A erweitern oder Phi mit B erweitern und bleib immer noch in Nabla. Wenn ich nicht A oder B in Phi habe, dann kann ich Phi um nicht A und nicht B beides zusammen erweitern und bleibe in Nabla. Das sind alles Eigenschaften, die sozusagen irgendwie nach unten wirken. Und hier habe ich, dieses hier ist eine abstrakte Konsistenzklasse. Denn wenn ich, eigentlich das einzige Interessante ist der Oder-Fall hier, ich habe hier P oder Co. Und dann kann ich, das ist ein so ein Phi, P oder Co. Und dann kann ich erweitern um Co. Und das ist alles, was ich brauche. Die leere Menge natürlich ist auch abgeschlossen unter Teilmengen und erfüllt auch alle diese Eigenschaften. Aber die ist langweilig. Und natürlich, und das sollten Sie sich überlegen, dass alle erfüllbaren Mengen, also dass die Familie aller erfüllbaren Formelmengen auch eine abstrakte Konsistenzklasse ist. Ja? Wenn eine Menge erfüllbar ist, sind alle ihre Teilmengen erfüllbar, weil die Menge ja immer eine Möglichkeit hat, auf wahr abgebildet zu werden. Und natürlich kann ich Äquivalenz umformen und dadurch Erweiterungen immer machen. Gut. Abstrakte Konsistenzklassen, möchte ich nochmal darauf betonen, sind hinreichende Bedingungen, die es uns erlauben, Modelle zu finden. Deswegen möchten wir sie möglichst schwach formulieren. Und andererseits wollen wir sie möglichst stark haben, damit wir hinterher etwas damit anfangen können, nämlich Modelle finden. Was wir eigentlich brauchen, um ein Modell zu finden, ist, dass diese abstrakte Konsistenzklassen kompakt sind. Kompakt ist eine Eigenschaft, die sehr viel mit Endlichkeit zu tun hat und die sagt gerade aus, dass Phi Das ist nicht eine Eigenschaft, die nach unten schaut, sondern eine nach oben schaut, die sagt einfach, wenn alle endlichen Teilmengen von Phi in Nabla sind, dann muss Phi selber auch in Nabla sein. Es reicht also, auf endlichen Teilmengen zu testen. Auf allen endlichen Teilmengen zu testen. Ja? Und man kann sich leicht überlegen, dass kompakte Mengen auch abgeschlossen sind unter Teilmengen. Und Kompaktheit erlaubt es uns hinterher, Limiten zu bilden im Prinzip. Denn wir haben folgenden Satz, und über den werde ich jetzt erstmal hinwegspringen, weil der relativ groß und kompliziert ist, der Beweis. Der sagt einfach, ich kann jede abstrakte Konsistenzklasse kompaktifizieren. Und wie mache ich das? Nun, ich nehme halt eine größere abstrakte Konsistenzklasse, Nabla Strich. Und zwar definiere ich die genau so, dass sie kompakt ist. Ja, ich sage einfach, dass ich nehme alle Formelmengen Phi, für die jede endliche Teilmenge in Nabla ist. Okay, das ist die ganz natürliche Kompaktifizierung, und dann muss ich mich nur noch davon überzeugen, dass das Biest tatsächlich kompakt ist. Das machen wir hier. Dann wissen wir natürlich, dass sie abgeschlossen unter Teilmengen ist. Und dann zeigen wir die vier Eigenschaften, Nabla C, Nabla nicht, Nabla und Nabla oder. Okay. Und das ist relativ syntaktisch, und dann müssen wir mal sehen, ob wir dafür noch Zeit finden. Ich möchte eigentlich näher am Kern der ganzen Sache bleiben, deswegen, wie gesagt, überspringe ich das erstmal, vielleicht können wir das gleich noch machen. Was wir eigentlich wollen, sind nicht abstrakt konsistente Mengen. Was wir eigentlich wollen, sind sogenannte Hintikermengen. Hintikermengen sind was Ähnliches. Hintikermengen haben diese vier Eigenschaften. Die sehen so ein bisschen ähnlich aus. Ja, statt Nabla C habe ich hier ein HC. Das sagt einfach, wir haben keine Widersprüche in H. Der Unterschied hier ist, dass wir uns nicht mehr darauf festlegen, dass wir das erweitern auf keine Widersprüche von Formeln. Nicht mehr Aussagenlogik, Auslagenvariablen. Das heißt, es ist also eine stärkere Bedingung. Wir bauen diese Hintikermengen, weil die es uns erlauben, Modelle zu bauen. Deswegen brauchen wir starke Bedingungen an die Biester. Und hier haben wir dann, wenn nicht A aus H ist, dann ist A aus H. Also nicht mehr diese Erweiterungssache, wenn wir wissen, nicht A in Phi, dann kann ich Phi um A erweitern, ohne aus der abstrakten Konsistenz rauszufallen, sondern wir sagen, in der Hintikermenge, wenn nicht A ist, dann ist A auch schon drin. Ja, wenn A oder B in A ist, dann ist A in H oder B in H. Und wenn nicht A oder B ist, dann ist nicht A und nicht B schon in H. Diese Hintikermengen, dieses hier sind die Eigenschaften, die uns interessieren werden, und man kann sie entweder über diese Eigenschaften definieren, so hat das der Jaco Hintiker gemacht, oder man kann rausfinden, dass die Hintikermengen gerade charakterisierbar sind als die maximalen Elemente in abstrakten Konsistenzklassen. Maximal heißt, wenn ich eine Menge H heißt maximal, wenn ich H um A erweitern kann, dann ist A bereits drin. Ja? Oder in anderen Worten, ich kann H nicht mehr erweitern. Weil jede Erweiterung, die das echt größer machen würde, würde mich aus Nabla raustragen. Okay? Okay, auch hier werde ich den Beweis zuerst überspringen, Man kann, wenn man sagt, eine Hintikermenge, eine Nabla-Hintikermenge ist ein maximales Element in meiner abstrakten Konsistenzklasse, dann kann ich all dieses Zeugs zeigen. Hier ist der Beweis. Dann ist jetzt die Frage, kann ich mir Hintikermengen verschaffen? Und es wird so sein, dass wir aus einer Hintikermenge sehr leicht ein Modell ablesen können. Ja? Das heißt, dies hier ist jetzt der Hauptschritt. Und der Satz, den wir uns jetzt angucken werden, sagt, dass wenn ich eine abstrakt konsistente Menge habe, kann ich sie erweitern zu einer Hintikermenge. Wie mache ich das? Das geht so wie bei Aschenputtel. Ja, Sie erinnern sich, Aschenputtel hatte irgendwie eine große Schüssel von Linsen und Steinchen und dann musste sie sortieren. Die Linse in die eine Schüssel, die Steinchen in die andere Schüssel, bis nur noch die Linsen übrig bleiben. Okay? Wir machen ganz genau das Gleiche. Wir fangen nämlich an mit unserer abstrakt konsistenten Menge Phi. Und dann nehmen wir uns die Schüssel aller Formeln. Ja? Oder mathematisch ausgedrückt. Was wir tun ist, was wir machen, wir nehmen eine Aufzählung der Formeln, der aussagenlogischen Formeln. Man kann sich sehr leicht überlegen, dass es nur abzählbar viele aussagenlogische Formeln gibt. Im Wesentlichen haben wir nur abzählbar viele Variablen und dann können wir ein paar Junktoren dazu tun. Das ist im Wesentlichen, also wenn wir haben V1 bis V unendlich letztlich als Variablen und dann haben wir da mehrere Kopien von. Im Prinzip brauchen wir dann nur, also Bäume kann man abzählen, wenn die Label abzählbar sind. Das heißt, wir können uns eine solche Abzählung verschaffen, A1, A2 und so weiter, immer weiter. Und dann konstruieren wir eine Menge, eine Sequenz, eine Folge von Mengen. H0 ist gerade unsere Menge Phi und Hn plus 1 ist Hn, wenn ich nicht erweitern kann mit An. Ja? Und wenn ich erweitern kann mit An, dann tue ich es dazu und das ist mein Hn plus 1. Das ist genau diese Aschenputtel. Prozess, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kräpfchen. Das heißt, wir haben eine Folge von Hi und die werden immer größer. Und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich einfach die unendliche Vereinigung über diese Hi's mache. Das gibt mir alle. Und dann muss ich mir zwei Dinge überlegen. Ich muss mir überlegen, und ich behaupte, das ist eine Hintikermenge. Ich muss also zeigen, dass die in Nabla ist. Und das andere, was ich zeigen muss, ist, dass dieses H tatsächlich maximal ist. Beides ist relativ einfach. Wir haben angenommen, also wir nehmen an, dass Nabla kompakt ist. Wenn es nicht kompakt ist, können wir mit dem Kompaktifizierungssatz es kompakt machen und stattdessen mit Nabla-Strich arbeiten mit der Kompaktifizierung. Also wir können annehmen, ohne Verlust der Allgemeinheit, dass wir bereits kompakt sind. Und deswegen können wir einfach, um zu testen, ob dieses H tatsächlich in Nabla ist, reicht es zu testen, für alle Teilmengen Psi von H, die endlich sind, zu gucken, ob Psi in Nabla ist. Weil aber Psi endlich ist, müssen alle ihre Elemente an irgendeiner endlichen Stelle reingekommen sein. Ja, wir hatten ja immer die Entscheidung, nehme ich es rein, nehme ich es nicht rein, nehme ich es rein, nehme ich es nicht rein. Und wenn es drin ist, muss es irgendwann reingekommen sein. Entweder hier oder aber da. Das heißt, es gibt ein HJ, das größte solche, das Psi als Teilmenge hat. HJ wissen wir aber, dass das in Nabla ist. Und Nabla ist abgeschlossen unter Teilmengen, deswegen muss auch Psi in Nabla sein. Und wegen der Kompaktheit reicht es aus, zu gucken, ob alle Psis drin ist. Das haben wir gerade getan. Also ist auch H in Nabla. Okay? Wir haben also uns eine große Menge verschafft, die in Nabla ist. Jetzt müssen wir auch uns überlegen, dass die auch maximal ist. Wir erinnern uns, Maximalität heißt, dass wenn ich etwas dazu nehmen kann, ohne aus Nabla rauszufallen, dass es dann schon drin ist. Und da überlegen wir uns auch, ja? Wir testen das mit diesem B, die Maximalität. Das B hier ist eins von diesen AIs. Ja? Sagen wir mal AK. Und das heißt, zu irgendeiner Zeitpunkt haben wir uns gefragt, nehmen wir es dazu oder nehmen wir es nicht dazu? Weil wir es dazu nehmen konnten, sonst wäre es nicht in H, haben wir es dazu genommen. Also ist es bereits drin. Und so haben wir uns über, und so, deswegen ist H maximal. Okay. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir mittels der Kompaktheit uns ein maximales Element in der abstrakten Konsistenzklasse verschafft haben. Dieses maximale Element ist eine Hintikermenge per Definition. Da ist er. Also hat es diese verdammt guten Eigenschaften. Und diese Eigenschaften werden wir jetzt ausnutzen, um uns ein Modell zu verschaffen. Und das geht erstaunlich einfach. Ja? Was wir machen, ist, dass wir uns eine Valuation verschaffen. Eine Valuation ist eine Abbildung, die sozusagen vernünftig mit Junktoren umgeht. V nennen wir eine Valuation, wenn V von nicht A wahr ist, genau dann, wenn V von A falsch ist. Außer, dass es nicht V, sondern Nü ist, aber gut. Ja? Nü von A oder B ist wahr, wenn, genau dann, wenn Nü von A gleich wahr ist und Nü von B falsch ist. Oder Nü von B wahr ist. Und natürlich, wenn wir eine Valuation haben, dann gibt mir das direkt eine Belegung. Sie können sich direkt überlegen, wenn ich also Formeln habe, die nur aus Nicht oder Oder aufgebaut sind, mit denen arbeiten wir ja im Moment, dann kann man hier rekursiv einfach runtergehen, bis man auf den Aussagenvariablen ist, und da kann man sich nachgucken, was Nü einem sagt. Und das ist eine Valuation, das heißt, Nü beschränkt auf die Variablen ist eine Belegung. Okay? Jetzt kommt der große Trick. Na, wo habe ich denn? Entschuldigung, wo sind meine Hintiker? Hier sind meine Hintiker-Eigenschaften. Man kriegt eine Valuation, also eine Abbildung Nü von allen Formeln. Wenn man einfach sagt, ich sage Nü von A ist wahr, genau dann, wenn A in der Hintikermenge H ist. Ja? HC sagt uns, dass es eine Funktion ist. Weil es nie sein kann, dass ich A drin und außerdem nicht A drin habe. Okay? Also, es gibt mir eine Funktion. Und dieses hier zusammen mit H nicht sagt mir, dass nicht A, dass nicht ordentlich behandelt wird. Ja? Diese beiden sagen mir, dass oder richtig behandelt wird. Oder auf gut Deutsch, wenn wir eine Hintikermenge haben, haben wir ein Modell. Okay? Das ist das sogenannte Hintikerlemma. Ja, das sagt, wenn ich eine Hintikermenge habe, dann ist die erfüllbar. Und daraus kriegt man direkt das Modell, den Modellexistenzsatz, der mir nämlich gerade sagt, wenn ich eine abstrakte Konsistenzklasse habe, Nabla, und ein Element Phi aus Nabla, dann ist Phi erfüllbar. Wie machen wir das? Naja, ich habe mit dem Erweiterungssatz, Sie erinnern sich an den Aschenbrödel-Prozess, kann ich jedes Element aus Nabla erweitern zu einer Hintikermenge und Hintikermengen sind erfüllbar. Und weil Phi eine Teilmenge der Hintikermenge ist, muss die gleiche Belegung, die Hintikermenge erfüllt, muss auch Phi erfüllen. Und dann habe ich meinen Modellexistenzsatz. Gut. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen. Und nach der Pause machen wir zwei Dinge. Wir bauen aus der Modellexistenz einen Vollständigkeitssatz für Tableaus. Das geht schnell. Und liefern von den Beweisen, die wir jetzt übersprungen haben, liefern wir nach, was wir noch schaffen in der Zeit. Okay? Ich hoffe, dass wir ganz durchkommen. So, das heißt, um 13 nach geht's weiter. Ich empfehle sehr, dass man Kalahar mal spielt. Es macht nämlich Spaß. Es ist ein sehr schönes, ich muss sagen, dafür so einfach wie es ist, ist es ein sehr schönes Spiel. Man gewinnt viele Intuitionen, wenn man es tatsächlich ein, zwei Mal spielt. Und da sie ja zu dritt sind in jeder Gruppe, sollte das auch kein Problem geben, einen Spielpartner zu finden. Ja, es gibt es auch online, aber ich finde so diese Steine eben auch sehr schön. Gut. Montag wird das Happening sein. Ich bin mir fast sicher, nach dem, was ich jetzt hier so gehört habe über Multithreading und ob das, wie das wohl mit dieser Klasse da zusammenarbeitet und sowas, da wird genug schief gehen. Das heißt, Sie werden hier eine Menge Spaß haben, das irgendwie auszukaspern, dass das funktioniert. Und dann wird irgendwann, ich hoffe, dass sich dann da irgendwann der Staub setzt und dass wir dann genug Informationen haben, dass wir die Competition auch wirklich laufen lassen können. Ja? Trotzdem wäre es gut, wenn Sie am Wochenende sich nochmal Alpha, Beta, Pruning und solche Sachen angucken bzw. programmieren. Wenn nämlich keiner irgendetwas dabei hat, dann wird es am Montag sehr langweilig oder sehr kurz. Und genau. Gut, so. Also, was wir gemacht haben bisher ist, dass wir uns eine Bedingung angeguckt haben, die wir abstrakte Konsistenz nennen. Abstrakte Konsistenz ist eine Eigenschaft von Formelmengen oder eine Familie von Formelmengen, das ist dasselbe, die sich in diesen vier Nabla-Eigenschaften plus Abgeschlossenheit unter Teilmengen ausdrücken lässt. Wir haben uns dann überzeugt, dass man abstrakt konsistente Mengen erweitern kann zu Hintikermengen und haben das in so einem Art Aschenbrödelprozess gemacht. Eine Sache, die man sich hierbei vor Augen halten sollte, ist, dass es einen Parameter gibt, über den ich so ein bisschen hinweggegangen bin. Sie erinnern sich, bei dem Oder, da kann man entweder um A erweitern oder um B erweitern. Eigentlich, man kann um A erweitern oder um B, möglicherweise um beide, das wissen wir aber nicht. Es gibt Situationen, wo man in eine Richtung gehen kann und in die andere. Und das gibt einem natürlich unterschiedliche Hintikermengen. Und die unterschiedlichen Hintikermengen geben mir unterschiedliche Valuationen und dadurch Belegungen. Ja? Und je nachdem, wie die Aufzählung der Formeln aussieht, kriegt man immer eins zuerst. Und das wählt man. Und wenn dann zum Beispiel das andere nicht mehr geht, dann hat man dadurch, durch diese Aufzählung, hat man gewählt letztendlich, welches Modell man bekommt. Gut. Dies zusammen gibt uns Modellexistenz. Modellexistenz sagt uns, jeder abstrakt konsistente Menge ist erfüllbar. Und das benutzen wir jetzt für Tableau-Vollständigkeit. Und alles, was wir dafür brauchen, ist, dass wir zeigen, also im Prinzip brauchen, oder der technische Teil, ist, dass wir sagen, alle Mengen phi, so dass phi true kein geschlossenes Tableau hat, dass das eine abstrakte Konsistenzklasse ist. Wenn wir das zeigen können, und das ist, war der Beweis schon, daraus folgen wir, kriegen wir sofort Vollständigkeit, ja. Wir machen einfach einen Widerspruchsbeweis. Wir nehmen an, dass A eine Formel A, ja, allgemeingültig ist, aber dass A falsch kein geschlossenes Tableau hat. Die Menge Nabla ist gerade die Menge aller nicht widerlegbaren, nicht Tableau-widerlegbaren Formeln, also ist nicht A aus Nabla. Weil gerade eben nicht A true, A false ist nach unserer Tableau-Regel. Und dadurch ist nicht A erfüllbar. Gerade bei dem Modell-Existenzsatz, ja, weil nicht A, die eine Menge nicht A gerade aus Nabla ist. Und wir wissen, jedes Element aus Nabla ist nach dem Modell-Existenzsatz erfüllbar. Und weil wenn nicht A erfüllbar ist, kann A nicht allgemeingültig sein. Fertig ist die Laube. Okay? Das heißt, wenn wir zeigen können, dass diese Menge hier, phi true hat kein geschlossenes Tableau, eine abstrakte Konsistenzklasse ist, dann haben wir Vollständigkeit. Also, frisch ans Werk. So, wo ist meine Kreide geblieben? Hat jemand meine Kreide gesehen? Hat jemand irgendeine Kreide? Ah, da, ja. Ganz viel Kreide. Und das will ich jetzt einfach mal an der Tafel machen. Ja, wir erinnern uns, Nabla C sagt gerade, wenn Phi aus Nabla ist, dann ist P nicht in Phi oder, sollte wahrscheinlich bei einer Sprache bleiben, nicht P, nicht in Phi. Jetzt kommt unsere Kontraposition wieder. Das sagt gerade, wir drehen es ja also jetzt um. Wenn P aus Phi ist und nicht P aus Phi, dann muss Phi, darf Phi nicht in Nabla sein. Was heißt dieses hier, Phi nicht aus Nabla? Heißt gerade, dass Phi, dass es nicht der Fall ist, dass Phi kein geschlossenes Tableau hat. Oder in anderen Worten, dass Phi ja, das müssen wir zeigen im Kontrapositiven. Dass wenn P in Phi ist und nicht P in Phi ist, dann hat Phi ein geschlossenes Tableau. Kann das einer? Bitte? Ah ja, was steht da? Das da? Besser? Jetzt wissen Sie auch, warum ich immer Folien mache. Kann einer das beweisen? Ja? Ja? P und nicht P in Phi. Das heißt, ich schreibe einmal hier irgendwie Phi auf und hier steht ein P und da steht ein nicht P. Kann ich sofort schließen mit der Abschlussregel. Ja? Dafür haben wir eine Regel. Sie erinnern sich. Okay? Gut. Das war Nabla C. Das nächste war Nabla nicht. Was sagte uns das? Naja, wenn Phi aus Nabla ist, und nicht A aus Phi ist, ja, dann folgt Phi Stern A aus Nabla. Wir drehen es wieder um. Ja. Nämlich, wenn Phi nicht aus falsch, wenn Phi Stern A nicht in Nabla ist, dann folgt, was folgt dann? Das. Dann ist Phi nicht in Nabla. Richtig? Und was heißt dieses hier? Nicht in Nabla heißt wieder, es gibt ein geschlossenes Tableau. Na ja, gut. Phi und A und ein geschlossenes Tableau. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, dass ich dann auch schon für Phi ein geschlossenes Tableau basteln kann. Kann jemand daraus dafür ein geschlossenes Tableau basteln? Was ohne A mir schon ein geschlossenes Tableau B gibt. Das ist jetzt eine leichte Beweistransformationsaufgabe. Das Wichtige ist, dass dieses hier, dass wir das hier noch wissen. Also probieren wir es doch. Wir wissen, dass Phi irgendwas von der Form ist wie Psi nicht nicht a. Ja? Sagen wir mal, Psi ist irgendwie der Rest und wir wissen, nicht nicht a ist drin. Ja? Naja, und überall stehen richtig schöne kleine T's dran. Wir wissen, was wir. Klasse. Okay, ja, wir haben hier Phi. Das ist dieses hier. Wir haben A zur Verfügung. Und wenn wir Phi und A zur Verfügung haben, können wir einen Beweis basteln, der das Ganze abschließt. Wenn wir dies hier jetzt T nennen, basteln wir einfach hier T drunter und haben schon ein Tableau. Okay? Wir kopieren es einfach rüber und sind fertig. Na bla oder. Wenn wir haben A oder B aus Phi und wir haben außerdem Phi aus Nabla folgt Phi Stern A aus Nabla oder Phi Stern B aus Nabla. Wir machen hiervon wieder Kontraposition, das ist gerade, wenn Phi Stern A Stern B nicht aus Nabla ist. Und das heißt wieder genau das Gleiche. Wir haben ein geschlossenes Tableau. Jetzt müssen wir zeigen, ja, dass Phi alleine schon nicht aus Nabla ist. Und wir können wieder genau den gleichen Trick machen. Ja? Wir wissen, dass A oder B aus Phi ist. Ja? Wir haben hier oben jetzt ein Phi False. Das ist nichts anderes als ein Psi falsch und ein A oder B falsch. Wir haben eine Regel für A oder B falsch. Das ist A falsch, B falsch. Und dann nehmen wir hier, da ist der Restbeweis, Restbeweis, Bumsfaller A. Den kopieren wir einfach drunter, weil was braucht der? Na, er braucht Phi und er braucht A und B, jeweils falsch. Und genau. Ja, genau. Weil hier ist insgesamt natürlich ein Falsch dran zu sehen. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist Nabla und. Und das sagt ja gerade, wenn wir nicht A oder B aus Phi haben und außerdem Phi aus Nabla haben, folgt Phi vereinigt nicht A, nicht B aus Nabla wiederum, wenn wir haben, dass Phi Stern nicht A aus Nabla oder Phi Stern nicht B aus Nabla folgt nicht aus Nabla Phi wieder das Kontrapositive. In diesem Fall haben wir jetzt zwei Dinger. Wir haben einmal Phi nicht A abgeschlossen und wir haben Phi false ja, das gibt uns hier genau das. Nicht aus Nabla heißt, es gibt eine Widerlegung. Naja, wir wollen dieses hier zeigen. Wir haben also ein Phi. Wir erinnern uns, wir haben ein nicht A oder B. Das heißt, wir haben ein nicht A oder B falsch. Falsch hier. Das gibt uns ein A oder B true. Die Regel gibt uns ein A true. Und ein B true. Ja. Und jetzt kann man uns mal hier so ein klein bisschen mehr nachdenken. Jetzt muss man sich überlegen. Entweder wird dieses nicht A falsch in R1 benutzt. Wenn es benutzt wird, dann muss da ein A true verwendet werden. Und ich kann hier einfach R1 runterhängen. Und wenn es nicht benutzt wird, kann ich es auch runterhängen. Dann ist es eigentlich egal, ob hier ein A true ist oder ein nicht A falsch. Ja, dasselbe hier. Und ich habe einen Widerspruch gebaut, ein geschlossenes Tableau. Und ich bin fertig. Ach, richtig. Und was wir auch noch machen müssen, ist, dass wir uns überlegen, dass das abgeschlossen unter Teilmengen ist. Und das ist natürlich trivial. Ja? Die Nichtwiderlegbarkeit ist natürlich abgeschlossen unter Teilmengen. Weil wenn ich es aus einer großen Menge nicht widerlegt kriege, kriege ich es aus einer kleinen Menge erst recht nicht widerlegt. Gut. Also, da ist der Rest des Beweises. Und das ist genug, um uns Vollständigkeit zu geben, denn wir haben gezeigt, dass die Nichtwiderlegbarkeit eine abstrakte Konsistenzklasse ist. Also können wir mit diesem Beweis hier Vollständigkeit zeigen. Das Interessante an der Sache ist das Folgende, dass wir die meiste Arbeit, bis auf das, was ich jetzt hier gerade an die Tafel geschrieben habe, haben wir machen können, ohne dass wir irgendwie über einen einzelnen Kalkül gesprochen haben. Das heißt, die Modellexistenz ist unabhängig vom Kalkül. Ist reiner semantischer Unsinn. Nur hier nur in diesem Lemma haben wir überhaupt über einen speziellen Kalkül, nämlich den Tableau-Kalkül gesprochen. Das heißt, wenn Sie sich jetzt Resolution vorstellen als Kalkül, müssen Sie auch nur dieses Lemma neu beweisen. Und raten Sie mal, wie das geht. Wir gucken uns nämlich an, dass Phi, wir die Menge aller Phi, so dass die Klausel Normalform von Phi keine leere Klausel ableitet, dass das eine abstrakte Konsistenzklasse ist. Und dann machen Sie im Prinzip genau die gleichen Überlegungen wie hier. Wir machen immer das Kontrapositive und wir werden immer in einer Situation sagen, wo wir 1, 2, 3, irgendwelche eine Menge von Widerlegungen haben. Und da müssen wir einen kleinen Präfix dran basteln, in diesem Fall aus der Klausel Normalform, und dann kommen wir weiter. Das ist die eine Sache. Ja. Genauso geht es im Übrigen, modulo noch ein bisschen mit Negationen spielen, für Natural Deduction. Ja. Können wir Vollständigkeit beweisen? Allein aus der Modellexistenz, genau mit einem Analogon von diesem Lemma. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen und sich einen anderen Kalkül überlegen, ja, Tableau unter besonderer Berücksichtigung der Mondphase oder irgendwie sowas, ja, viel schöner, klasse Kalkül. Da müssen Sie natürlich Vollständigkeit und Korrektheit beweisen. Und dann machen Sie auch genau dieses hier. Und es geht relativ schnell. Wir haben jetzt dieses komplexe semantische Argument, haben wir rausdestilliert in diesen Modellexistenzsatz. Und dann braucht man nur noch sozusagen die abstrakten Bedingungen checken. Insbesondere werden wir drei Kalküle als vollständig beweisen, beziehungsweise ich einen, Sie zwei. Das mit einem Tool machen. Gut. Die zweite Bemerkung, die ich hierzu machen will, ja, habe ich. Die zweite Bemerkung, die ich hierzu machen will, ist, dass ich im Prinzip die Vollständigkeit einer Verschärfung des Tableau-Kalküls hier gezeigt habe. Wenn wir uns nämlich hier den Kalkül angucken, wo ist er denn? Ja, da ist er immer noch nicht. Hier. Dann, achso, das kann ich nicht runterschieben natürlich. Dann haben wir hier eine allgemeine Schnittregel. Die allgemeine Schnittregel sagt, ich muss hochgucken in meinem Ast und wann immer ich zwei Formeln habe, die sich widersprechen, dann kann ich darauf schneiden. Nabla C sagt, es reicht, wenn ich das auf Literalen mache. Und wenn Sie sich das überlegen für eine Implementation, ist es natürlich sehr angenehm, wenn wir, und das habe ich in den Beispielen immer gemacht, hier, wenn ich immer erstmal alles außer Schnitt mache, bis ich nichts mehr dekomponieren kann, nichts mehr kleinschlagen kann, und dann hochgucke und nur die Literale vergleiche. Ja? A priori ist nicht klar, dass das vollständig ist, dass das mir immer Beweise gibt. Aber da wir Nabla C haben und Nabla C das nur auf atomaren Widersprüchen verlangt, wissen wir auch, dass das gilt. Eine sehr angenehme Sache für die Implementation. Wenn man dann die Tableau-Sachen in zwei Phasen zerschlagen kann. Okay? Das heißt, wir haben hier sogar, und das liegt an dem Beweis, den wir dann doch wahrscheinlich nicht nachholen können. Ja. Das liegt daran, weil wir uns in diesem Hinticker-Lemma, in den Hinticker, weil wir uns da angucken, dass wir es von Nabla C auf HC erweitern wir auch noch auf allgemeine Formen. Und fast alles in diesen Beweisen ist einfach in gewisser Weise nachrechnen. Ja? Also was wir hier machen, ist, dass wir für dieses HC, was wir machen, ist, dass wir einfach eine Induktion über die Struktur der Formel machen. Ja? Der Basisfall, atomare Formeln, wird durch Nabla C gleich abgedeckt. Und dann machen wir so ein Argument von der Bauart, ja, wenn wir A haben, ein A haben, das ist der nächste Schrittfall, das von der Form nicht B ist. Ja? Dann machen wir einen Widerspruchbeweis, indem wir annehmen, dass nicht B in H ist und seine Negation, in diesem Fall nicht B, auch in H ist. Nun wissen wir, dass H in Nabla ist, also weiß ich, dass sich H erweitert um B, dass das auch in Nabla ist. Ja? Weil wir ein nicht B in H haben. Das ist durch Nabla nicht. Und wenn ich H um B erweitern kann, ohne aus Nabla rauszufallen, wegen der Maximalität, weiß ich, dass B schon in Nabla drin ist. Und jetzt weiß ich, dass B in H ist und nicht B in H ist. B ist aber kleiner als A. Deswegen kann ich mit der induktiven Hypothese, kriege ich einen Widerspruch. Okay? Das heißt, ich kann eine relativ einfache Induktion machen und der Oderfall ist identisch. Ja, ist analog. Das Verrückte an der Sache ist jetzt folgendes, und das ist, warum ich jetzt hier diesen Beweis so in so viel Detail vorführe, ist, dass sich dieses Design übertragen lässt auf andere Logiken, insbesondere auf Logik erster Stufe. Ja, das ist das, was wir relativ bald betrachten werden. Und da werden wir im Wesentlichen abstrakte Konsistenz erweitern um zwei Regeln, Nabla für alle und Nabla existiert. Und in den ganzen Beweisen, die hier so lästig sind, fällt das unter, das geht ganz genauso. Das heißt, das muss man zwar nachprüfen, aber es sind keine neuen Ideen dabei. Also die Erweiterung gibt uns keine neuen Ideen. Und das gibt uns für eigentlich alle vernünftigen Logiken, die ich so kenne, hat man Modellexistenzsätze und dadurch ein Tool, um Vollständigkeit zu beweisen. Es ist unter Umständen, sind die mehr Arbeit als hier. Also wir haben mal irgendwie vor 20 Jahren einen Modellexistenzsatz für Logiken höherer Stufe verschiedener Bauart gebaut. Das ist ein 50-Seiten-Papier geworden. Das heißt, es ist relativ groß geworden, weil man dann doch Arbeit machen muss, vor allen Dingen in dem Erfüllbarkeitsbeweis. Das wird auch mehr in der Logik erster Stufe mehr Arbeit werden, aber nur an einer Stelle. Und so kriegen wir das hin. Die Kompaktifizierung ist wirklich nur Nachrechnen. Hat aber dieselbe Bauart. Ja. Und das gucken Sie sich vielleicht mal an. Dieses hier ist der wichtige Satz hier. Alle anderen Fälle sind analog. Ja. Wir gehen rauf und runter und rüber und so weiter. Machen ein relativ syntaktisches Argument. Aber das machen wir genau einmal. Und egal wie viele Fälle da sind, wenn wir alles richtig machen, ist das immer von der Bauart. Also ich warne Sie schon mal. Wir werden genau diesen gleichen Beweis für Logik erster Stufe in wenigen Wochen, also nach Weihnachten, denke ich mal, auch betrachten. Gut. Ich sehe Sie in der Woche. Montag ist Kalaha Happening. Und ich denke, dass Dennis auch am Wochenende für Fragen
Ja,
zur
ich glaube,
Verfügung
das wird
steht,
was.
ne? Gut, wunderbar. Also, bis nächste Woche.